Pflegestark. Der Podcast rund um Gesundheit, Medizin und Pflege. Powered by VRK.
Tag zusammen, willkommen zu einer neuen Folge und ich freue mich sehr darauf, mit euch über eine Sache heute zu sprechen, die ja uns alle irgendwie betrifft, nämlich die Überlastung im Gesundheitssystem. Ich glaube, wir alle kennen es, wenn wir zum Hausarzt, zur Hausärztin wollen oder vielleicht sogar zu Fachärztinnen müssen, dann warten wir Ewigkeiten auf einen Termin und welche Option bleibt uns dann noch? Ganz oft leider nur die Notaufnahme. Und ich habe ja in den letzten Jahren auch sehr, sehr viele Dienste in der Notaufnahme gemacht und habe da die Auswirkungen unseres Systems ja wirklich hautnah erlebt und habe ja auch tagtäglich in diesem System sozusagen gearbeitet. Und ich möchte mal mit euch heute so ein bisschen die Hintergründe vielleicht beleuchten, vielleicht auch ein bisschen auf Ursachenforschung gehen, aber halt auch mal über die Probleme sprechen, was eigentlich am Ende des Tages passiert, wenn dieses System sich, ich sag jetzt mal so, verschiebt. Ja, ich habe angesprochen, dass sich die Termine natürlich sehr, sehr in die Länge ziehen und das ist natürlich ein riesengroßes Problem, weil wir überlegen jetzt mal, dass wir ein Problem haben, sagen wir, ich sage jetzt mal allgemeines Unwohlsein, vielleicht so ein bisschen Schwäche und ja generell so das Gefühl, dass man nicht ganz fit ist und nicht ganz so gesund ist und man möchte gerne zu seinem Hausarzt oder zu seiner Hausärztin, dann hat man ja schon mal das erste Problem, dass man vermutlich, wenn man nicht in die Notfallsprechstunde reinkommt, dass man mehrere Wochen, teilweise auch Monate auf einen Termin warten muss. Und was ist das Hauptproblem an dieser Sache? In dieser Zeit, in der man wartet, da können sich natürlich die Symptome, die man vielleicht schon hat, die vielleicht leichter sind, die können sich natürlich extrem verstärken. Und dann gibt es natürlich nur noch eine Möglichkeit. Man kann nur eigentlich in die Notaufnahme gehen. Denkt man jetzt. Gibt natürlich noch andere Dinge. Wir haben zum Beispiel die 116, 117. Wo man jetzt anrufen kann, wo man vielleicht schon mal so eine erste Information kriegt und auch so leicht geleitet werden kann. Oder es gibt kassenärztliche Notdienstpraxen, wo man sich sozusagen auch notfallmäßig vorstellen kann, aber nicht direkt, sagen wir mal, in der Notaufnahme im Krankenhaus ist. Beides bedeutet aber, dass man außerhalb der, ich sag jetzt mal, regulären Versorgung andere Versorgungsansprüche wirklich am Ende des Tages dann auch in Anspruch nehmen muss. Und das ist das, was ich meine mit der Verschiebung. Bedeutet, diese ursprüngliche Steuerung, die in Deutschland eigentlich über die Hausärztinnen und Hausärzte erfolgen soll, ist damit ja eigentlich nicht mehr gegeben. Und das ist in meinen Augen ein riesengroßes Problem, weil wir natürlich nicht nur einen Mangel an generell Fachkräften im Gesundheitswesen haben, sondern wir haben halt auch einen Mangel an Hausärztinnen und Hausärzten. Und das bedeutet, dass sich dieser Teufelskreis, der sich da aufbaut, natürlich dynamisiert. Heißt, indem ich natürlich keine Termine kriege, muss ich in die Notaufnahme gehen, ich muss irgendwie in die Nachbehandlung gehen, es ergeben sich wieder neue Termine, es kommen wieder neue Patienten dazu und dann baut sich das halt extrem auf und die Termine werden immer knapper und der Mangel, jetzt mal ganz ehrlich, wird in den nächsten Jahren tatsächlich auch nicht abnehmen, weil nicht so viele junge Leute oder sagen wir genügend junge Leute nachkommen, damit wir wirklich die Versorgung zu 100% gewährleisten können. Das hört sich jetzt natürlich alles erstmal sehr dramatisch an, aber es gibt dafür Lösungen. Da werde ich an anderer Stelle nochmal dran kommen, weil ich möchte euch mal eine Zahl mitgeben, die wirklich verdeutlicht, wie krass das Problem eigentlich ist. Wir haben im Jahr 2023, also das sind so mit die aktuellsten Zahlen, die wir haben, hatten wir ungefähr 12,4 Millionen Notfallpatientinnen oder sagen wir mal Notfallkontakte in den zentralen Notaufnahmen. 12,4 Millionen Kontakte. Das ist wirklich eine erhebliche Zahl. Und jetzt schauen wir uns nochmal eine andere Zahl an. 40% von diesen Notfallkontakten wurden am Ende dann sozusagen nur stationär aufgenommen. Das heißt, 60% verbleiben. Jetzt müssen wir aufpassen. Ich habe, als diese Zahl rauskam, ein Statement gelesen, was man nicht 100% so stehen lassen kann. Es wurde nämlich gesagt, okay, wenn 40% von diesen Notfallkontakten oder Notfallpatientinnen, wir bleiben jetzt mal bei Notfallpatienten, wenn 40% von denen nur aufgenommen wurden, dann sind über die Hälfte, also 60%, sind ja dann überhaupt gar keine Notfallbehandlungen gewesen, die, sagen wir mal, wirklich dringlich gewesen sind. Das kann man nicht 100% so sagen. Es gibt nämlich manchmal wirklich Fälle, wo Menschen in die Notaufnahme kommen und sagen wir mal, sie kommen um 9 oder 10 Uhr morgens und dann um 17 oder 18 Uhr ist die die ambulante Behandlung abgeschlossen und diese Menschen können wieder nach Hause gehen oder, und jetzt kommt noch was ganz anderes, können nicht aufgenommen werden, weil keine Kapazitäten im Krankenhaus sind. Das heißt, dass diese Leute ja aus dieser Statistik rausfallen. Deswegen muss man da ein bisschen aufpassen. Man darf jetzt nicht sagen, 60% der Leute waren gar keine Notfallpatienten. Dennoch bin ich der Meinung, dass wir schon eine erhebliche Anzahl, und da kommen wir vielleicht am Ende des Tages auch wirklich an die 40 bis maximal 50% der Leute hätten nicht unbedingt in die Notaufnahme gemusst. Da bin ich auch ganz ehrlich, weil das kann ich aus meinem Alltag in der Notaufnahme berichten, dass wir wirklich Leute haben, die mit sogenannten, also wir nennen es dann so Bagatellerkrankungen kommen, also eine, ich sag jetzt mal ganz klassisch, eine Erkältung, die ohne extrem Fieber oder Ähnlichen einhergeht. Also bedeutet, um es jetzt mal ehrlich zu sagen, eine Erkältung, wo ich sagen würde, leg dich auf die Couch, trink ein bisschen Tee, ruh dich aus und in 3-4 Tagen wird es besser. Das sind natürlich Fälle, die nicht in die Notaufnahme gehören. Und das sind dann die, die ich auch so ungefähr bei diesen 40-50% ungefähr sehen würde. So, was ist vielleicht Ursprung dieser Geschichte? Nicht nur der Mangel an Hausärztinnen und Hausärzten, sondern, und da habe ich auch eine klare Meinung, ich glaube, dass wir einfach innerhalb der Gesellschaft keine gute Gesundheitskompetenz haben und in den letzten Jahrzehnten sehr, sehr, sehr wenig nur für Prävention getan haben. Bedeutet, die Leute können teilweise ihre Symptome nicht richtig selbst einordnen. Es ist so, dass vielleicht auch so Basic-Maßnahmen, wie ich gerade gesagt habe, einfach mal ausruhen, einen Tee trinken, vielleicht auch mal eine Schmerztablette nehmen oder was Fiebersenkendes. Diese Kompetenzen sind teilweise nicht vorhanden. Liegt daran, dass wir vielleicht im schulischen Unterricht viel zu wenig dafür tun. Es liegt vielleicht daran, wie der soziale oder wie das soziale Umfeld gestrickt ist, wie die Möglichkeit einfach auch ist, Gesundheitskonzepte überhaupt in Anspruch zu nehmen. Also da haben wir wirklich ein massives Problem und ich glaube, dass wir durch solche Schulungen, durch mehr Bewusstsein auch eigene Gesundheitskompetenz aufbauen, dass wir damit auch das System erheblich entlasten können. Weil am Ende des Tages muss den Leuten klar sein, in die Notaufnahme gehe ich nur, wenn ich etwas wirklich, wirklich Kritisches habe. Also eigentlich etwas Lebensbedrohliches. Und es ist kein Ersatz für eine Sprechstunde. Auch das habe ich erlebt. Dass da Leute kommen und sagen, ja, also ich habe jetzt seit ein paar Monaten Rückenschmerzen, aber ich kriege beim Facharzt einfach keinen Termin und ich möchte da jetzt irgendwie mal ein MRT oder eine Abklärung haben. Ja, deswegen bin ich heute hier. Ja, Leute, das ist ja, also ich kann das ja irgendwo verstehen, dass man ungeduldig wird und dass die Symptome einen irgendwie belasten, aber man kann doch jetzt nicht für sowas in die Notaufnahme gehen und sozusagen da diese Ressourcen, die wirklich begrenzt sind, in Anspruch nehmen und am Ende des Tages vielleicht sogar riskieren, dass andere Menschen, und ich will jetzt gar kein Blaming machen, aber trotzdem, man muss immer überlegen, die Ressourcen sind begrenzt und andere Menschen, die vielleicht sehr, sehr kritisch krank sind, leiden vielleicht darunter, weil sie nicht frühzeitig behandelt werden, weil das Personal vielleicht überlastet ist, weil vielleicht gerade andere Ressourcen von diesen Leuten, die nicht notfallmäßig sind, gezogen werden. Und ich glaube, dass wir da als Gesellschaft generell einfach sensibler mit diesen Ressourcen umgehen sollten. Und das ist, glaube ich, auch so ein Riesenproblem, dass dieser Anspruch, ja, ich bin ja krankenversichert, ich zahle ja dafür und das ist ja mein Anspruch, dass ich jederzeit irgendwie Leistung erhalten kann, dass das wirklich ein fatales Denken ist und dass wir viel, viel bewusster, also wirklich auch mit diesem Privileg von unserem tollen Gesundheitssystem, das muss man echt sagen, es gibt viele Baustellen, es gibt viele Rahmenbedingungen, die verbessert werden müssen, aber im internationalen Vergleich und wenn wir jetzt mal aus Europa rausgehen, haben wir ja trotzdem immer noch ein Gesundheitssystem, was wirklich gut ist und ich erhalte wirklich hier in Deutschland eigentlich immer irgendwie eine Möglichkeit, dass mir in lebensbedrohlichen Situationen geholfen wird. Es ist ausbaufähig und da gibt es viele Kritikpunkte, ja, aber manchmal müssen wir auch ein bisschen realistisch auf die Sache gucken und können dann auch, sagen wir mal, mit diesem Privileg auch etwas anders umgehen. Ist auch meine persönliche Meinung dazu. Was ist noch ein weiteres Problem, warum sich das überhaupt so verschärft hat? Ich hatte ja über den Mangel an Fachkräften gesprochen, Mangel an auch Hausärztinnen und Hausärzten. Es gibt aber auch noch ein ganz anderes Problem, nämlich, dass die Menschen in Deutschland, also die Gesellschaft, immer älter wird. Der demografische Wandel, das ist etwas, worüber wir seit vielen, vielen Jahren schon sprechen, ist mitten im Gange, bedeutet, dass die Menschen immer älter werden. Dadurch, dass wir heutzutage eine, sagen wir mal, fortgeschrittene Medizin haben, viele Medikamente, um auch Symptome zu lindern, Krankheiten vielleicht auch etwas einzudämmen, werden die Leute viel, viel älter. Aber sie haben auch ganz, ganz viele unterschiedliche Erkrankungen, die sie mit ins hohe Lebensalter hineinnehmen. Also Demenz, COPD, Herzerkrankungen, Gefäßerkrankungen im Allgemeinen, vielleicht auch Muskel- und Skeletterkrankungen, die anders behandelt werden, die mit Prothesen vielleicht auch versorgt werden. Also wir haben natürlich durch den Fortschritt viele Vorteile, aber natürlich auch diese Last, dass wir heutzutage, wenn ein Patient kommt, teilweise 10 Nebendiagnosen haben, die auch irgendwie relevant sind und natürlich auch einen Bedarf mit sich bringen. Und das alles ist natürlich nicht mehr zu bewerkstelligen, weil einfach, oder sagen wir mal, zu bewältigen, weil wir natürlich durch diesen Ressourcenmangel, den wir haben, und Fachkräftemangel, den wir haben, auch eine verlorene Zeit haben. Ne? Also wir können uns nicht mehr explizit sehr, sehr lange um die einzelnen Menschen kümmern, weil dieser Druck so hoch ist. Und dann fallen halt genau solche Bedarfe halt ab. Und das ist halt irgendwie schade. Und dann sehen wir natürlich auch, wie der Druck dann am Ende entsteht. Bedeutet, wir müssen in meinen Augen dafür sorgen, dass wir Prävention einfach viel, viel größer denken. Ich kann mich erinnern, dass wir hier auch eine Folge mit dem Sebastian gemacht haben, der ja auch selber als Hausarzt sehr aktiv ist und sich für Prävention einsetzt, dass man da sagt, hey, es kann ja nicht sein, dass meine Patientinnen und Patienten selber überhaupt gar keine Ahnung haben von ihren eigenen Symptomen oder nicht wissen, wie sie ihre eigene Gesundheit fördern können. Da müssen wir einfach ansetzen. Und ich glaube, in dem digitalen Zeitalter, in dem wir sind, gibt es ja Möglichkeiten, dass wir mit wirklich guten Apps, mit auch kontrollierten Gesundheits-Apps, dass wir da eine Hilfestellung geben können, dass wir in den sozialen Medien aufklären können, dass wir sozusagen auch da ein Stück weit Aufklärung und Prävention in die Gesellschaft holen können. Wir müssen in den Schulunterricht unbedingt mit gesundheitsfördernden Unterrichtsinhalten reingehen. Viele andere europäische Länder haben School Nurses. Finde ich ein super Konzept. Da gibt es Pflegefachpersonen, die speziell dafür ausgebildet sind, dass sie in Schuleinrichtungen die Schülerinnen und Schüler in Gesundheitsfragen unterstützen können und teilweise auch Unterricht geben und somit auch die Gesundheitskompetenz fördern. Absoluter Gamechanger, finde ich super wichtig, und in meinen Augen müssen wir das auch in Deutschland umsetzen. Dann, um das System zu entlasten, und da muss man ehrlich sagen, Hausärztinnen und Hausärzte gibt es zu wenig. Wir wissen auch, dass wir den Mangel in den nächsten 10 Jahren nicht unbedingt in den Griff kriegen werden. Hier braucht es neue Versorgungskonzepte. Auch da schauen wir ins europäische Ausland oder in den angloamerikanischen Raum, dann haben wir hier Möglichkeiten, wie wir auch insbesondere den Beruf der Pflegefachperson ganz anders einsetzen können. Community Health Nurse ist da zum Beispiel ein Stichwort. Also eine Pflegefachperson, die auf Masterniveau in ihrer Kommune oder vielleicht auch, sagen wir mal, in ihrem Quartier, je nachdem, wie man es benennen möchte, dort auch versorgen kann. Und hier reden wir wirklich von sehr, sehr wichtigen Versorgungssachen. Diese Community Health Nurses gehen auch teilweise mit in das Zuhause, schauen sich die Umgebung an, bieten Hilfe, sind als Ratgeber da, können Hilfsprodukte, Pflegehilfsmittel etc. verschreiben, können Bedarfsanalysen machen und sorgen teilweise dafür, dass die Menschen in ihrem Zuhause leben können und überhaupt gar nicht mehr ins Krankenhaus müssen. Und das ist ja etwas, wo wir eigentlich hinwollen. Also wir wollen ja alle irgendwie so lange wie möglich und so gut wie möglich zu Hause leben. Und das können wir damit fördern. Deswegen frage ich mich, warum machen wir das nicht? Also warum investieren wir nicht in solche Modelle? Und ich rede hier nicht nur von Projekten, die verabschiedet werden. Also wo man sagt, ach, wir gucken uns das mal 2 Jahre an, dann läuft das Projekt aus, keiner möchte es mehr finanzieren, dann passiert halt nichts. Sondern langfristig und nachhaltig wirklich Finanzierungsmodelle aufbauen, dass das dann auch wirklich funktioniert. Und ich glaube, wenn wir diese Aspekte wirklich mal vernünftig angehen und wenn wir da auch Geld reinstecken, dann werden wir am Ende des Tages auch woanders wieder Geld sparen, weil Krankenhäuser ja, die leben natürlich auch von Patientinnen und Patienten, aber sie sind unter einem extrem hohen Druck. Krankenhäuser haben extrem hohe Kosten und die können wir ja damit senken, wenn wir dafür sorgen, dass weniger Patientinnen und Patienten, sagen wir jetzt auch mal, unnötigerweise in die Notaufnahme kommen und am Ende des Tages dann sozusagen auch diese Ressourcen einnehmen. Es ist ein wirklich schwieriges Thema. Ich weiß, dass man immer irgendwie viele Pro- und Contra-Argumente findet, aber wir brauchen einfach eine andere Steuerung und wir müssen dafür sorgen, dass dieses System entlastet wird, weil es kann nicht sein, dass ich in die Notaufnahme muss, weil ich eine Routineuntersuchung haben möchte oder weil ich einfach bei meinem Facharzt keinen Termin mehr bekomme. Das ist in meinen Augen völlig aus den Rudern gelaufen und ich könnte irgendwie noch einen anderen Punkt aufmachen, wenn wir über den Rettungsdienst und die Kapazitäten sprechen. Ich glaube aber dazu machen wir nochmal eine Folge, wo ich auch jemanden aus dem Rettungsdienst einlade, weil ich glaube, das fällt ja unmittelbar da auch rein und auch das sind Ressourcen, die begrenzt sind und die wir am Ende des Tages leider auch unnötigerweise oft falsch ausnutzen. Also, das ist so ein bisschen meine Meinung dazu und mein Überblick. Ich bin mal gespannt, wie ihr das ganze System so einschätzt, ob ihr da vielleicht auch andere Erfahrungen gemacht habt. Vielleicht habt ihr, das würde mich vielleicht interessieren, vielleicht habt ihr in einer Region schon mal eine Community Health Nurse im Rahmen von einem so einem Modellprojekt kennengelernt. Schreibt mir gerne mal eure Erfahrungen, würde ich super spannend finden. Und falls jemand selber als Community Health Nurse unterwegs ist, meldet euch gerne. Können wir auch mal eine Folge machen, würde ich auch super, super spannend finden. Und ja, ich hoffe, ihr hört in die nächsten Folgen wieder rein und ihr habt heute etwas mitgenommen. Schönen Tag noch und bis dann.
Dieser Podcast wird produziert von Moin Media im Auftrag des VRK, dem Versicherer im Raum der Kirchen. Host Dominik Stark. Executive Producer Jörg Altendorf und Malte Mondri. Produktion Nathalie Wunder. Kamera Laura Berling. Ton Jan Schemann und Laura Berling. Redaktion Nathalie Wunder und Ellen Watzlawick.